uns nicht nur Informationen gibst, Herr, sondern dass dein Wort uns für immer verändert. Und zusammen sagen wir Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Amen. Gesegnete Pfingsten. Und eigentlich müsste ich richtig sagen, Happy Birthday. Denn zu Pfingsten ist Folgendes passiert. Da waren 120, ich denke gerade nach, Jesus hat Wunder getan. Er ist von den Toten auferstanden. Weißt du, wie groß seine Gemeinde war? 120. Die haben die Türen verschlossen. Ich weiß mal, ich war mal in Köln-Ehrenfeld, musste ich mal predigen in einer Gemeinde. Da kam ich nicht rein, da musste ich mehrmals klopfen. Die hatten abgeschlossen. Ne? Das war die Gemeinde in Jerusalem. Und der Heilige Geist kam auf sie. Feuer, Flammen kamen auf ihre Häupter. Sie sprachen in neuen Zungen und die Wunder Gottes geschahen. Juden aus allen Nationen hörten auf einmal in ihren Sprachen, wie sie Gott erhoben, und 3000 Leute wurden an diesem Tag getauft. Das war die Geburt der Gemeinde. Sie war international und sie war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Happy Birthday! Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Preis dem Herrn. Amen. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, Happy Birthday! Happy Birthday! Amen. Wir feiern Geburtstag. Amen. Nun, wie kann man Pfingsten erklären? Ich habe im Moment 4 Taufkurse am Laufen. Wenn wir zum Thema Pfingsten kommen, dann ist große Fragezeichen. Ich habe heute die große Aufgabe, zu Pfingsten zu erklären, was bedeutet eigentlich Pfingsten. Und ich könnte jetzt ganz tief einsteigen, aber ich habe nur ein Thema. Christina hat es schon gesagt, ihr werdet Kraft empfangen. Amen. Heißt dem Herrn. Das habe nicht ich gesagt, das hat Jesus gesagt. Das bedeutet eigentlich Pfingsten, die nächste Tankstelle. Amen. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Tanken in Deutschland und Pfingsten? Es ist kostenlos. Amen. Halleluja. Ihr werdet Kraft empfangen, allein durch Glauben. Preis dem Herrn. Da brauchst du keine ADAC-App. Wo kostet es? 2,24 Euro, 2,22 Euro, kostenlos. Amen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa, als auch in Galiläa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Amen. Preis dem Herrn. Nun, wir brauchen definitiv Kraft. Wir sind in einer Gemeinde, ihr habt es gerade mitbekommen, Christine hat nicht die ganzen 2 DIN A4 Seiten vorgelesen, aber wir kriegen beständig, glaube ich, jede Woche kriegen wir 2, 3 Gebetsanliegen. Bitte ICB, bitte Mario, betet für mich. Die schreiben uns ja nicht, weil wir so toll beten können oder ihr, ne? Die wissen ja, wie fehlerhaft wir sind. Die wissen auch, wie fehlerhaft Pastor Mario ist, nicht wahr? Die schreiben uns auch nicht, weil wir so rhetorisch hochstechend beten. Die wissen, wenn wir beten, wenn 2 oder 3 zusammen sind, dann wird der Wille des Vaters geschehen. Amen, preis dem Herrn, Halleluja. Dann finden viele, die brauchen Kraft. Auch Seelsorge. Wir haben exzellente Seelsorger in unserem Gemeinde, wir haben ein exzellentes Seelsorgeteam. Ich sage euch, alles läuft über mich. Ich weiß, wie viele Menschen in unsere Gemeinde kommen, traumatisiert, Kriegsflüchtlinge, gefoltert. Wir haben einen begleitet, der vor seinen Augen, wo so sein Freund gefoltert und ist dabei gestorben. Tiefe Traumata. Wir brauchen Kraft. Und jeder, der in der Seelsorge tätig ist, der weiß, wie schwach, wie unzulässig, unvollkommen, völlig kraftlos unsere Worte manchmal sein können im Angesicht der tiefen seelischen Verletzung. Wir als Christen brauchen definitiv Kraft. Die Kirche in Deutschland ist in einer desolaten Situation. Seit vorletztem Jahr sind so viele Kirchenaustritte gewesen. Seit vorletztem Jahr ist die prozentuelle Rate der deutschen Bevölkerung, die Mitglied sind in der katholischen, in der evangelischen, in der Freikirche, unter 50%. Seit vorletztem Jahr ist Deutschland kein, in Anführungszeichen, christliches Land mehr. Niemand möchte mehr mit Glauben etwas zu tun haben. Wir brauchen Kraft, definitiv. Das ist die Diagnose der Kirche in Deutschland. Und Jesus wusste das. Jesus hat gewusst, die Gemeinde brauchte damals, die Gemeinde braucht heute Kraft. Amen. Und ich bin Pfingstler, ich bin sogar noch schlimmer, ich bin Charismatiker. Ich habe alle Wellen durch des Heiligen Geistes. Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Ich war bei jeder Welle dabei. Amen. Wir haben Charismen vergötzt. Wir haben Freikirche verherrlicht. Wir haben gedacht, wir sind besser als die katholische Kirche. Aber auch wir als Freikirche sind in einer tiefen Krise. Jeder, der so ein bisschen mitbekommt, die großen charismatischen Highlights sind in einer tiefen Erschütterung. Wir brauchen Kraft. Jesus wusste das. Jesus, er sagte zu seinen Jüngern, ihr braucht Kraft. Wir haben vor 10 Tagen Himmelfahrt gefeiert. Und Himmelfahrt ist die Himmelfahrt Jesu, ganz klar. Aber es ist auch der Tag, wo der Missionsauftrag gegeben worden ist. Das haben wir gerade gelesen. Geht hin in alle Welt. Aber weißt du, was er zu seinen Jüngern gesagt hat? Er hat zu seinen Jüngern gesagt, geht nicht sofort. Ich weiß, wie ihr als jüdische Schüler seid, ihr wollt sofort loslegen. Aber ihr sollt noch nicht losgehen. Bleibt in Jerusalem, wartet, bis ihr die Verheißung des Vaters empfangen habt, die Taufe in dem Heiligen Geist. Warum hat er das gesagt? Weil er weiß, wir brauchen Kraft für den Missionsdienst nach außen und auch für den Gemeindebau nach innen. Gerade eben haben wir Afscha und Mortisa gehört. Und vor ein paar Wochen haben wir Dagmars Zeugnis gehört. Nicht wahr? Ich war Kettenraucher. Ich habe eine Packung Zigaretten geraucht, als ich Christ war. Selbst als ich getauft war, war ich immer noch Raucher. Ich weiß, was das kostet und was das hier bedeutet. Und deswegen sagen wir mit Afscha, danke Jesus. Amen. Das war kein menschliches Gesetz. Das kann nur die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Heiligung ist kein menschliches Werk. Heiligung geschieht durch den Heiligen Geist. Amen. Die Gemeinde wird innerlich gebaut durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Aber auch der Dienst nach außen, der Missionsauftrag. Wir hatten jetzt am letzten Mittwoch, Bruder Mortisa, wir hatten unseren ersten persischen Taufkurs im Restaurant Shiraz. 2 Ex-Muslime, 2 Ex-Atheisten waren dabei. Wer hat sie eingeladen? Mohammed. Amen. Den haben wir bei der letzten Taufe getauft. Amen. Das sind unsere besten Missionare. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie sagten, Pastor Mario, im Camp, Deutsch-Herrenstraße, Jesus ist schon eine Größe. Amen. Im Camp in Deutsch-Herrenstraße ist Jesus bekannt. Halleluja. Amen. Das habe nicht ich gemacht, ich darf da nicht rein. Unsere Flüchtlinge, die machen Jesus bekannt. Danke, Jesus. Amen. Das heißt also, Jesus hat ein dringendes Anliegen. Er sagte ihnen, bleibt in der Stadt, in Lukas 24, 46. Jesus sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am 3. Tage auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber Ärmel hochkrempeln, loslegen, nein, bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Amen. Ohne Heiligen Geist nichts los. Amen. Amen. Nun, wir haben in unserer Predigt 2 Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, niemand in Deutschland kann mir erklären, was Pfingsten bedeutet. Ich habe in katholisch.de, das ist die katholische Plattform im Internet, habe ich eine Umfrage gelesen, die ist von letzter Woche, 19. Mai 26. haben sie eine Umfrage online gemacht, haben einfach Leute von 70 bis zum Teenageralter gefragt, kennen Sie die Bedeutung von Pfingsten? Ungefähr 3000 Kandidaten haben sie befragt. Nur 12% wussten genau sicher die Bedeutung von Pfingsten. 21% wussten es, naja, so ein bisschen lala. Über 2/3 der Bevölkerung in Deutschland wissen nicht die Bedeutung von Pfingsten. Und das hat mich nicht überrascht, denn in meinen Taufkursen sind Ex-Muslime, Ex-Katholiken, das macht überhaupt keinen Unterschied. Katholische Kirche, Islam, niemand weiß mehr, was Pfingsten bedeutet. Deswegen möchte ich heute so ein bisschen, wir Pastoren, wir neigen immer dazu, oh, diese sündige Welt, nicht wahr? Die Welt ist so böse, niemand weiß mehr, was die Bibel sagt. Dreh deinen Finger um, Pastor, zeig auf dich selbst. Wir müssen selber wieder erklären, was in der Bibel steht. Deswegen mache ich mit euch ein bisschen Kindergarten, sorry, dass wir heute mal so ein bisschen die Basics durchgehen. Ich möchte euch, ihr habt es auch auf euren Predigtnotizen, einen kleinen Überblick geben über die christlichen Feste, ihre Zeiten und wie sehr sie verankert sind in den jüdischen Festen, in der jüdischen Religion. Denn das Christentum ist eine jüdische Religion am Anfang gewesen. Viele wissen es heute nicht mehr. Dann haben wir natürlich Weihnachten. Viele meiner Flüchtlingsfreunde sagen, Pastor, das ist das wichtigste Fest in Deutschland. Nicht wahr, wenn sie kommen, gerade zur Weihnachtszeit, überall sind Lampen, zu Ostern, da ist kaum was los. Weihnachten, Jesu Geburt, was ist der Unterschied zwischen meiner Geburt und Jesu Geburt? Jesus hatte keinen Vater, denn er wurde ohne Sünde geboren. Amen. Aber viel wichtiger als Weihnachten ist für uns als Gläubige Ostern. Amen. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Denn der Preis der Sünde sind wie viel? Ich war im Grab von Franz von Assisi, nicht wahr? Ich hätte am liebsten ein Foto gemacht. Da war neben dem Grab von Franz von Assisi war eine Kasse. Da hast du Geld reinschmeißen können für die Seele deiner Oma in der Hölle, nicht wahr? Ich wollte ein Foto machen, haben sie mir verboten. Ich hätte es euch gern gezeigt, das Foto. Aber der Preis für Sünde sind nicht 50 Euro, sind nicht 100 Euro. Der Preis der Sünde, Römer 6, Vers 23, hier hat einer das NTC gemacht, ist der Tod. Amen. Hier wissen noch, wart ja auch auf dem NTC. Amen. Preis dem Herrn. Der Preis der Sünde ist der Tod. Und wir alle, die wir hier in diesem Saal sitzen, in 100 Jahren wird keiner mehr von dir sprechen. Eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir alle, die wir hier sitzen, wir werden einmal sterben. Was für eine Botschaft zu Pfingsten, nicht wahr? Und dann wirst du einmal vor deinem Richter stehen. Und dann wird er die Bücher aufschlagen. Mein Buch ist ein bisschen dicker als deins, weil ich bin schon ein bisschen älter, nicht wahr? Und dann wird alles drinstehen, was wir gesagt, was wir gedacht, was wir gesprochen, was wir getan haben. Und dann wird der Richter zu dir sagen, der Preis der Sünde ist der Tod. Wie willst du bezahlen? Und dann, wenn du Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, und ich hoffe, das wirst du heute noch nachholen, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann wirst du sagen, da ist ein Mann, der ist für mich gestorben am Kreuz von Golgatha. Er hat sein kostbares Blut vergossen. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Jesus, er ist gestorben für Sünder. Er hat Sünder gesucht, um Sünder selig zu machen. Das ist die großartige Botschaft von Ostern. Und das Beste kommt noch Ostersonntag. Er ist von den Toten auferstanden. Amen. Und dieses Fest ist fest verbunden, Ostern, mit dem jüdischen Fest Pessach. Das ist die Geschichte von, wie Gott das Volk Israel befreit hat aus Ägypten. Er hat das reine, das Pessachlamm geschenkt für Mose. Sie haben das Lamm geschlachtet. Jeder, der an seine Tür das Blut des Lammes angestrichen hat, der Todesengel, er ging vorbei. Pessach heißt eigentlich auf Hebräisch vorbeigehen. Wenn wir das Blut Jesu an unser Herzenstür gestrichen haben, der Tag, wenn der Todesengel kommt, er wird vorbeigehen. Amen. Pessach. Wir sind erlöst durch Jesu Blut. Als Jesus auferstanden war, hat er 40 Tage lang Bibelschule gemacht mit seinen Jüngern. Apostelgeschichte 1, Vers 3 hat ihnen alles gelehrt über das Reich Gottes. Nach 40 Tagen ist, ich weiß, Christi Himmelfahrt, niemand weiß es, genau, Christi Himmelfahrt, Jesus in den Himmel aufgefahren, Apostelgeschichte 8, Vers 11. Und dann hat er gesagt, bleibt in der Stadt. Und dann haben sie 10 Tage gewartet und dann kam the Holy Spirit. Amen, Bruder, preis dem Herrn. Dann kam Pfingsten, das heißt auf Griechisch Pentekote oder Pentekost, sagen die Engländer. Und es heißt einfach 50. 50, warum? 40 Tage plus 10 Tage sind 50. Es war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist eng verbunden mit dem jüdischen Fest Shavuot. Shavuot heißt einfach Wochen. 7 Wochen sind 7 mal 7 Tage plus 1 sind 49 plus 1 sind 50 Tage. Nach Pessach, nach dem Auszug von Ägypten, sind sie durch die Wüste zum Berg Sinai. Und am Berg Sinai hat Mose die 10 Gebote, das Wort Gottes empfangen aus dem Himmel. Das ist das Heiligste für die Juden, die Tora, das Wort Gottes. Das ist im Allerheiligsten sind die beiden Steintafeln von Shavuot verborgen. Sie waren die Gegenwart Gottes, das Wort Gottes. Das wusste Johannes, denn Johannes ist ja auch Jude und er schreibt in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch, nicht wahr? Und das Wort ist zu uns gekommen in Jesus Christus. Jesus ist das Wort Gottes, er ist Gott. Und dann sagt er, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich weggehe, dann werde ich zu euch kommen in dem Heiligen Geist. Und was kam? Der Heilige Geist kam mit Feuerflammen und sie sprachen in anderen Sprachen. Merkt ihr? Das ist Shavuot. Das ist tief verwurzelt mit dem jüdischen Denken. Das Wort Gottes kam in anderen Sprachen und nicht in Steintafeln, sondern mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und wir sind nun die wandelnden Steintafeln für Gott. Amen. Lebendige Herzen, lebendige Tempel für den Heiligen Geist. Amen. Preis dem Herrn. Nun, die zweite Herausforderung, die wir heute anpacken wollen, und das möchte ich mit großem Ehrfurcht und mit großem Respekt machen, das ist die zweite Problematik, die wir heute besprechen wollen. Erstmal, was ist eigentlich Pfingsten? Und das Zweite, es gibt großartige Lehrer, die ich sehr bewundere, die ich sehr respektiere, die sagen, Zungenrede und Charismen und Wunder sind vorbei, sind heute nicht mehr da. Und das ist niemand Geringes, und das möchte ich mit großem Respekt, weil ich saß zu Weihnachten noch unter seiner Kanzel, Pastor Olaf Latzel in Bremen. Und er sagt, dass es einen Unterschied gibt zur sogenannten Sprachenrede. Damit meint er verständliche Sprachen. Denn in Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4, sprachen sie in verständlichen Sprachen. Arabisch, Farsi, Griechisch, alle möglichen Sprachen, Kappadokisch, alle Sprachen, die wir damals hatten, Kurdisch und so weiter. Und diese Sprachen, die verständliche Sprachen von Menschen sind, das ist göttlich. Aber Zungenrede, das heißt unverständliche Sprachen, sind teuflisch. Das eine ist von Gott, das andere, das Unverständliche, ist vom Teufel. Das ist Aussage Nummer 1. Nummer 2 ist Roger Libby. Roger Libby hat so viele Aufrufe auf deinem YouTube-Kanal, davon kann ein kleiner Straßenevangelist wie ich nur träumen. Ein großartiger Lehrer. Und er sagt, zu Pfingsten gab es eine Konzentration von Wundern und Zeichen zur Bestätigung der Geburt der Gemeinde. Diese Wunder und Zeichen haben aber nach der Etablierung, nach der Stabilisierung der ersten Kirche aufgehört. Das heißt, es gibt kein unverständliches Zungenreden mehr, sondern nur Sprachenreden. Das heißt, wir haben heute Missionare, die lernen verschiedene Sprachen, auch die gehen zu Stämmen nach Afrika oder in die Südseeinseln und übersetzen dort die Bibel in verständliche, in existierende Sprachen. Nur das gibt es mehr. Aber es gibt keine Wunder mehr, denn das Vollkommene ist gekommen. Woher nimmt er das? Er sagt, seitdem es das Neue Testament gibt, das gab es ja damals nicht, gab zu Jesu Zeiten kein Neues Testament. Seitdem das Neue Testament niedergeschrieben ist, im Kanon, haben die Wunder aufgehört. Diese Schriftstelle nimmt er aus 1. Korinther 13, 9 und 8. Die Liebe vergeht niemals, es seien aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, oder im Griechischen heißt immer Glossae, Zungen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise, wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das ist seine Argumentation, weil was ist für ihn, für Roger Libby, das Vollkommene? Es ist das Neue Testament. Seitdem die Christen das Neue Testament haben, brauchen wir keine Gaben mehr. Brauchen wir keine Charismen mehr, brauchen wir keine Zungenrede mehr, brauchen wir keine Wunder mehr. Nun, wir sagen auch, dieser Vers ist Gottes Wort. Amen. Und es wird eine Zeit kommen, da werden die Charismen aufhören, da wird sogar Erkenntnis aufhören. Für uns ist das, wenn wir zu Christus in den Himmel kommen und wir werden dort bei Christus sein, dann brauchen wir nicht mehr glauben, dann brauchen wir nicht mehr hoffen, dann brauchen wir keine Geistesgaben mehr. Leider werden auch Evangelisten nichts mehr zu tun haben. Sorry, denn wir werden mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes schauen. Für uns ist das der Tag, wenn wir Christus sehen werden. Für Roger Libby ist das der Tag 367 nach Christus, der Osterbrief des Athanasius, das Neue Testament. Nun, da wollen wir jetzt mit großem Respekt uns verneigen vor diesen zwei großen Lehrern, denn wir im ICB haben Respekt. Amen. Das ist unsere schönste Sprache, respektvoll. So sprechen wir auch mit Muslimen, so sprechen wir auch mit Christen, die anderer Meinung sind als wir. Wir werden nicht disrespektvoll sprechen. Und ich möchte auch hier nochmal vorgreifen und sagen, es tut uns leid, wenn unsere Kollegen, meine Väter, Großväter, oft negativ gesprochen haben. Ich war einer von ihnen. Ich habe sehr negativ über katholische Kirche, über Muslime gesprochen. Das ist eigentlich nicht die Sprache des Heiligen Geistes. Wir wollen heute voller Respekt über verschiedene Meinungen sprechen. Also wollen wir hineinschauen, was sagt Gottes Wort? Sagt Gottes Wort, dass es zwei verschiedene Arten von Zungen gibt. Einmal die Sprachenrede, die von Gott ist, einmal die Zungenrede, die teuflisch ist. Oder hat das Wort Gottes die Gaben aufhören lassen oder vielleicht sogar verboten? Schauen wir in die Schrift. 1. Korinther 14, Vers 1. Da sagt Paulus, strebt nach der Liebe. Amen. Preis dem Herrn. Das hat mir Schwester Ruth auch am Hauskreis gesagt. Die Liebe ist das Größte. Amen. Preis dem Herrn. Und dann sagt er, eifert. Und hier steht das griechische Wort zeleo. Eifert nach den geistlichen Gaben. Nun, zeleo waren Leute, die so wie hier unser Innenminister Ben Gurion von Israel, der feiert, wenn Palästinenser erhängt werden, der schlägt sogar Aktivisten und so weiter. Ne? Das sind Zeloten. Das sind die sogenannten Terroristen der damaligen Juden. Die warteten nur in irgendwelchen dunklen Ecken mit einem dicken Dolch und lasst nur einen Römer hier vorbeigehen. Der kriegt gleich die Kehle durchgeschnitten. Und Paulus sagt, fanatisch, zelotisch, zeleo, strebt nach den geistlichen Gaben. Wow. Ist jetzt diese Stelle ein Beleg dafür, dass wir nicht mehr lieben sollen, dass wir nur noch geistlichen Gaben hinterher jagen sollen? Natürlich nicht. Die Bibel muss man immer im Kontext lesen. Deswegen haben wir ja auch 1. Korinther 13. Die Liebe ist die höchste. Amen. Die Liebe bleibt bis in alle Ewigkeit. Amen. Und dann geht es noch eine Steigerung. Strebt nach der Liebe, eifert Zeleo nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophetisch redet. Wow. Das heißt, haben die Gaben aufgehört? Nein, wir sollen danach streben. Wir sollen fanatisch danach eifern. Dann heißt es 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Oder im Griechischen steht, wer in einer Zunge redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Nun sagt Paulus hier, wir sollen Zungenreden verbieten? Nein, sagt er nicht. Er sagt einfach, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Das ist hier einfach nicht wertend, nicht verbietend, sondern einfach pädagogisch erklärend. Er sagt einfach, ihr Lieben, denkt daran, wenn ihr in Zungen redet, dann erbaut ihr euch selbst. Wenn ihr aber prophetisch redet, dann erbaut ihr andere. 1. Korinther 14, Verse 18 und 19. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache oder Zunge. Sagt er hier, Zungenreden, das unverständlich ist, ist vom Teufel oder ist verboten? Nein, er sagt einfach, ich tue es sogar, aber wenn ich pädagogisch in einer Gemeinde lehre, dann bitte lehre ich in der Sprache so, dass ich verstanden werde. Es geht hier um Pädagogik, es geht hier nicht darum, die Gaben des Geistes zu verbieten. 1. Korinther 14, 39, 40. Daher, Brüder, eifert, da haben wir es wieder, Zeleo, eifert danach, prophetisch zu reden, und jetzt kommt, und hindert das Reden in Sprachen oder in Zungen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Amen. Das ist der Lieblingssatz der deutschen Christen. Amen. Alles geschehe anständig und in Ordnung. Ich hatte mal einen afrikanischen Pastor, hat mich angerufen, hat gesagt, Pastor Mario, ich will so werden wie ein deutscher Pastor. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, bitte, Bruder, bleib afrikanischer Pastor. Doch, deutscher Pastor, deutsche Ordnung. Ich will deutsche Ordnung, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Sag ich, Bruder, das lesen die deutschen Pastoren auch falsch. Da steht nicht Gott der Ordnung, da steht Gott des Friedens, nicht wahr? Richtig, Amen. Erst Ordnung, dann Frieden. Amen. Ich will deutscher Pastor werden. Amen. Preis dem Herrn. So, das heißt also, es geht hier nicht darum, die Charismen zu verbieten, schon gar nicht auch das Zungenreden, hindert es nicht, sondern er sagt einfach, ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr weise mit Geistesgaben umgeht, denn eins hat immer das große Ziel, Auferbauung der Gemeinde und die Liebe. Nun, warum benutzt Paulus so eine krasse Sprache? Eifert, Zeleo, nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophetisch redet. Ich bin der Überzeugung, dass er der gleichen Meinung war wie Jesus. Wir können nicht missionieren ohne den Heiligen Geist. Wir können nicht heilig werden, siehe Bruder Mortesa, Bruder Afshar, ohne den Heiligen Geist. Amen. Nicht mit Scharia, nicht mit menschlichen Geboten, nicht mit menschlichem Zwang oder Angst, sondern nur durch den Heiligen Geist. Amen. Deswegen sagt Paulus, wir brauchen Prophetie. Wir brauchen die Zungen, aber wenn öffentlich, bitte mit Auslegung, damit Menschen getröstet, gestärkt und auferbaut werden. Amen. So, diesen scheinbaren Widerspruch der Kritiker der Charismen kann man nur verstehen, wenn man sich löst von diesem Konflikt. Wir sind heute nicht hier, um Konflikte stellvertretend mit anderen Predigern auszuführen, sondern wir wollen uns heute zu Pfingsten nicht erinnern an irgendeine Zeit, die verflossen ist, sondern wir wollen erkennen, wozu hat Gott eigentlich die Charismen gegeben. Das lesen wir im 1. Korinther 12, Verse 4 bis 6. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben oder Charismata. Es ist aber derselbe Geist. Vers 5, es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Es gibt Dienstgaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, die gibt es heute noch. Aber es ist derselbe Herr. Vers 6, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, Wundern, die gibt es heute noch. Aber es ist derselbe Gott. Dieses ist wie ein Loblied, wie ein lyrisches Gedicht, das die Dreieinheit, den trinitarischen Gott verherrlicht. Gnadengaben, Dienstgaben, Wunder, wozu sind sie da? Um zu sagen, wow, Pastor XY, der ist aber ein großer. Oder ICB, das ist aber eine tolle Gemeinde. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, jedes Mal, wenn ein Wunder geschieht, jedes Mal, wenn ein Wort der Weisheit geschieht oder Heilung geschieht, dann sollen alle auf die Knie fallen und sagen, was haben wir für einen großen Jesus. Amen. Das haben wir von Bruder Afschar gelernt. Afschar ist mein Lehrer. Danke, Jesus. Amen. Das ist das Ziel. Nicht, um Menschen zu verherrlichen. Und ja, wir hatten als Charismatiker auch Jahrzehnte hin und hinter uns, wo wir Organisationen vergötzt haben, wo wir bestimmte Charismen vergötzt haben, wo wir auch gesagt haben, wer nicht in Zungen redet, ist kein richtiger Christ. Was für ein Quatsch mit Soße. Charismen haben nicht das Ziel, eine Organisation zu verherrlichen, sondern immer zu sagen, Gott ist ein großer Gott. Amen. Die neuen Charismen in 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Natürlich gibt es mehr als neun Geistesgaben. Römer 12. Dann haben wir in einem anderen Brief noch weitere Geistesgaben. Nein, das ist ein lyrisches Loblied auf die Schönheit Gottes. Da haben wir neun Geistesgaben. Das sind drei Dreiergruppen. Da haben wir es wieder. Der trinitarische Gott, der dreieinige Gott wird hier gepriesen, verherrlicht. Wort der Weisheit, die Kraft von Gott, Erkenntnis in Praxis umzusetzen. Wort der Erkenntnis, ein SMS von Gott. Gabe der Geisterunterscheidung. Immer wenn du am Arbeitsplatz bist oder immer wenn du mit irgendwelchen Christen zusammen bist und dann ist diese kleine grüne rote Lampe in dir. Das ist die Gabe der Geisterunterscheidung, wo du weißt, wow, hier muss ich aufpassen. Hier ist Gefahr. Hier ist nicht der Heilige Geist, hier ist ein anderer Geist. Gabe der Geisterunterscheidung, sehr wichtig. Immer wenn diese Gaben in Aktion sind, dann wird die Allwissenheit Gottes sichtbar. Amen. Dann haben wir Gabe des Glaubens. Das ist so wie hier unsere Schwester Josephine. Na, Josephine ist heute hier, ich freue mich sehr. Sie hat mir geschrieben zu Weihnachten, meine Enkelin, Lilly hat Karzinom, hat Krebs. Sie, bitte betet für sie. Ne? Und dann hat sie auch nicht locker gelassen. Ne? Und dann hat sie ist ja auch noch mal gekommen zu Ostern, warst du, glaube ich, auch noch mal hier. Und dann hast du auch gefragt, habt ihr auch gebetet? Und ja, jawohl, wir haben gebetet. Ich habe zu Josephine heute gesagt, du erinnerst mich an die libanesische Frau, die zu Jesus kam und sagt, heile meine Tochter. Und Jesus wollte nicht. Ich heile keine Ausländer. Wow. Und dann sagt sie, selbst die Hunde essen von den Brotkrumen auf der Erde. Und Jesus heilte sie. Ja, Herrn, preis dem Herrn. Das ist eine besondere Gabe des Glaubens. Ja? Dann haben wir Gnadengaben der Heilung. Wunderwirkung. Wozu sind sie da? Pastor XY zu verherrlichen? Nein, sichtbar werden der Allmacht Gottes. Amen. Gott ist ein allmächtiger Gott. Und dann haben wir dritte Dreiergruppe Prophetie oder Weissagung. Verschiedene Arten von Zungen, heißt es im Griechen, Glossä oder Sprachen. Und dann die Auslegung von Sprachen. Und die sind, und das ist ein bisschen tricky, die sind dafür da, die Allgegenwart Gottes darzustellen. Was hat Prophetie, Zungenreden mit der Allgegenwart Gottes zu tun? Und das lesen wir im 1. Korinther 14, 23 bis 25. Wenn alle zusammenkommen, prophetisch reden oder in Zungen mit Auslegung, werden die Herzen der Menschen offenbar und sie werden zu Boden fallen und sagen, wahrhaftig, Gott ist in eurer Mitte. Das ist Shavuot. Das ist zu dem Tag zu Pfingsten feiern die Juden dass das Wort Gottes herabgekommen ist in den 10 Geboten und Gott in ihrer Mitte wohnte, in der Stiftshütte, so sind auch diese drei Geistesgaben Sprachengaben, wo die Gegenwart Gottes in einer Gemeinde wohnt. Das war der Grund, warum Paulus sagt, Zeleo, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber nach der Prophetie, damit Gott sichtbar wird, damit Gott verherrlicht wird in einer Gemeinde. Das zweite Ziel von Charismen ist, Gott verherrlichen, die Gemeinde auferbauen. 1. Korinther 14, Vers 12 bis 15. Das heißt, wer in Sprachen redet, öffentlich, der bete auch, dass er es auslegt und prophetisch reden, damit alle erbaut werden und damit alle gestärkt werden. Nun, was lernen wir daraus? Und ich schaue auf die Uhr und bin entsetzt, wie spät es schon wieder ist. Ich muss wieder einen Gang zulegen, muss ein bisschen schneller predigen. Charismen sind nur ein Werkzeug. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck, Gott zu verherrlichen und die Gemeinde aufzubauen. Niemals dürfen Charismen vergöttlicht werden oder vergötzt werden. Und an diesem Punkt möchte ich auch noch mal sagen, es tut mir so leid, dass wir als Pfingstler viele Christen, die nicht an die Geistesgaben glauben, verletzt haben, indem wir gesagt haben, du redest nicht in Zungen, du hast nicht den Heiligen Geist. Du bist kein richtiger Christ. Was für ein Quatsch. Denn jeder, der die Bibel kennt, weiß, Johannes 16, Vers 8 und 9, allein durch den Heiligen Geist wissen wir, dass wir Sünder sind. Wissen wir, die größte Sünde ist Jesus, nicht an Jesus zu glauben. Wir brauchen Jesus. Wie haben wir das erkannt? Weil wir Gott gesucht haben. Nein, niemand von uns hat Gott gesucht, sagt die Schrift. Gott hat uns gefunden. Amen. Durch den Heiligen Geist haben wir die Gnade bekommen, gerettet zu werden. Amen. Haben wir die Buße empfangen. Römer 8, Vers 16, der Geist bezeugt mit meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Woher weiß ich, dass mir meine Sünden vergeben sind und dass ich, wenn ich heute Herzinfarkt habe, im Himmel bin? Allein durch den Geist Gottes. Jeder, der das weiß, wer Buße getan hat, weiß, Jesus ist mein Herr, ich bin ein Kind Gottes, hat den Heiligen Geist. Amen. Preist dem Herrn. Sehr, sehr wichtig. Gibt es zwei Arten von Zungenrede? Eine unverständliche, eine verständliche. Eine teuflische, eine biblische. Nun, es gibt tatsächlich im Wort Gottes Zungenrede, die unverständlich ist und übersetzt werden muss. 1. Korinther 14, Vers 5. Wer weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslege. Warum? Damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Es gibt Zungenrede, wo es heißt, 1. Korinther 14, Verse 2 und 4, denn wer in einer Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wow. Das heißt also, es gibt eine Sprachenrede, aber verschiedene Funktionen. Geht es im 1. Korinther 14 darum zu sagen, Zungenrede ist teuflisch, wenn sie unverständlich ist und muss verboten werden? Nein, es geht darum zu erklären, alles geschehe in Ordnung, ordentlich. Halleluja. Jetzt habe ich gedacht, dass die Deutschen Amen sagen. Preis dem Herrn. Das heißt, es gibt bei der Zungenrede eine Zungenrede in zwei Funktionsrichtungen. Ich war letztes Jahr in den Alpen. Da sind wir den Pass hochgefahren. 2000 Meter. Da kannst du nicht so fahren wie in Bonn. Da musst du wissen, wie man mit der Gangschaltung umgeht. Wenn du das nicht weißt, sind deine Bremsen die sind hinüber. Du musst wissen, wie man mit Gangschaltung arbeitet in den Alpen. Wenn du mit Charismen arbeitest in der Gemeinde, musst du wissen, was die Regeln sind. Paulus lehrt deswegen die Korinther im 1. Korinther 14,5, dass wenn wir in Zungen zu der Gemeinde reden, muss es ausgelegt werden, damit alle erbaut werden um der Liebe willen. Wir nennen das Zungenrede von oben nach unten. Warum oben nach unten? Gott schenkt vom Himmel ein Charisma, eine Zungenrede dem Gabenträger, als Botschaft für die Gemeinde. Er bete aber, oder jemand anders soll sie übersetzen. Warum? Damit die Gemeinde es verstehen kann und erbaut wird. Was ist das Ziel dieser Funktionsrichtung? Erbauung der Gemeinde. In 1. Korinther 14, Vers 2 und 4 gibt es aber eine andere Funktionsrichtung. Da heißt es hier, wer in einer Zunge, und hier ist genau das gleiche griechische Wort, ist ja auch Glosse, das ist kein anderes Wort. Wer in einer Zungensprache redet, redet nicht zu Menschen. Wow! Er redet zu Gott. Er redet Geheimnisse. Was ist das Ziel? Vers 4. Er erbaut sich selbst. Wir nennen das eine Funktionsweise von unten nach oben. Er redet nicht zu Menschen, er redet zu Gott. Er redet Geheimnisse. Das Ziel ist Selbstauferbauung. Jetzt sagst du, Pastor Mario, das ist aber nicht gut, wenn das hier die Kreise macht im ICB. Das ist ja Förderung von Egoismus. Ne? Warum willst du dich selbst auferbauen? Du musst ja immer nur für andere da sein. Immer nur für andere da sein, oder? Nein, ich möchte das wiederholen, was die Bibel sagt. Dass die Bibel sagt, strebt danach, euch selbst aufzuerbauen. Römer 8, Vers 26. Ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Nun, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist bestimmt der beste Beter. Aber ich weiß manchmal nicht, wie ich beten soll. Ich bin ganz offen. Ich bin manchmal in so vielen schwierigen Gesprächen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht, was ich beten soll. Weil es ist so hoffnungslos. Und so, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Pastor Mario, wie geht's dir? Ich sage, nur Sorgen und Probleme, nicht wahr? Und er sagt, Pastor Mario, das ist das falsche Bekenntnis. Ja, das weiß ich auch, aber es geht mir einfach so. Aber ist es nicht fantastisch, selbst wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, der Heilige Geist unterstützt uns in unserer Schwachheit. Amen. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und ich bitte Bruder Michel und das Team nach vorne zu kommen. Weißt du, als ich gerade mal 3 Monate alt war in Christus, ich war Punker. Ich war der größte Sünder, ich war mehr Sünder als ihr alle hier zusammen. Gott hat mich trotz meiner Sünde erlöst, gerettet durch das Blut Jesu. Amen. Preis dem Herrn. Und er hat da ganz früh schon auf mein Herz gelegt, ich sollte meinen Glauben anderen erzählen. Weißt du, was mein Problem war? Ich war so schüchtern, ich konnte nicht laut sprechen. Ich habe ihm gesagt, hallo, mein Name ist Mario. Was hast du gesagt? Mein erster Jugendpastor, der sah das Potenzial in mir. Ich sollte mal, damals noch in der Teestube, sollte ich meine erste Predigt halten. Und dann habe ich das gemacht. Und dann kam er hinterher zu mir und wollte mich so ermutigen. Und hat gesagt, Mario, das war eine tolle Predigt. Schade nur, dass du so leise geredet hast. Wir haben kein Wort verstanden. Ich fuhr wieder nach England, dort, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und ich wollte so unbedingt die Taufe im Heiligen Geist erleben. Und Gott hat mich mit vielen, vielen Zweifeln und so weiter, die ich hatte, hat er mich getauft im Heiligen Geist. Und ich sprach in diesen neuen Sprachen. Und ich habe da bei Speakers Corner mein erstes Mal von Jesus Christus erzählt auf der Straße. Das werde ich nie vergessen. Und der Mann hat sich tatsächlich bekehrt. Ich bin geflogen. Ich habe gedacht, hier kommt Rainer Bunke 2.0, nicht wahr? Obwohl ich so geflüstert habe. Der hat auch die ganze Zeit gefragt, was hast du gesagt? Ne? Und zum Schluss hat er noch gebetet. Das war ein wirkliches Wunder. Das war ein Wunder. Ich ging zur U-Bahn, Marble Arch, ich weiß es noch. Und dann kam ein alter Mann die Treppe hoch und schaut mir in die Augen und sagte, bist du ein gläubiger Christ? Und da habe ich gedacht, wow, das ist jetzt aber praktisch. Ne? Ich brauche gar nichts mehr sagen. Die Leute sehen das in meinen Augen, dass ich schon Christ bin. Das ist ja echt praktisch. Danke, Jesus. Und ich war so ganz begeistert gesagt, ja, ich bin Christ. Packt mich mit seiner Hand am Hals und sagt, ich hasse Gott. Und ich hasse Christen. Holt seinen Stock und will mich verprügeln. Und ich sage dir, ich wusste nicht, was ich beten sollte. Wusste ich nicht. Und das hat sich bis heute wiederholt. Ich bin manchmal in so schwierigen Situationen. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Nicht, weil ich keine Psalmen auswendig lerne. Ich habe viele Psalmen. Paulus konnte noch viel mehr Psalmen als ich. Aber er sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Was meint er damit? Konnte er keine Gebete auswendig? Natürlich konnte er es. Er wusste nicht das Gebet, was den Himmel erreicht. Und er sagt, der Heilige Geist, er unterstützt uns in unserer Schwachheit. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lasst uns demütig sein vor Gott. Lasst uns diese Demut von Paulus teilen. Herr, wir sind vielleicht Pfingstler, aber das alles hat gar keine Bedeutung. Wir sind einfach erlöste Sünder und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich heute einladen, wenn Bruder Michel und das Team uns hineinleiten in den Lobpreis Gottes. Da gab es einen Hauptmann, sein Name war Cornelius. Er, in den Augen der Juden war er noch nicht mal würdig, im Wasser getauft zu werden. Aber als er das Wort hörte, da öffnete er sein Herz und der Heilige Geist kam auf ihn. Und er wurde getauft im Heiligen Geist und fing an, Gott in neuen Sprachen zu loben und zu preisen. Lasst uns jetzt mit Bruder Michel Jesus Christus, den Herrn aller Herren, den König aller Könige, lasst uns ihn preisen und ihn Lob singen. Und Gott wird dich berühren mit dem Heiligen Geist. Er wird dich tauchen in den Heiligen Geist. Vielleicht wird er dir sogar die Sprachenrede schenken, aber er tut nichts gegen deinen Willen. Und auch wir wollen hier irgendwelchen Manipulationen hier aufbauen, sondern wir wollen einfach Gott preisen. Und wenn du hungrig bist nach Gott, dann wollen wir auch das Zungenreden nicht verhindern. Amen. Wie es in 1. Korinther 14 heißt, sondern wir wollen Gott preisen mit allem, was wir können. Lass uns ihn anbeten. Amen.